Düsseldorf Calling. Das ist der Podcast der Tonhalle Düsseldorf. In der zweiten Staffel geht es Backstage. Michael Becker und Adam Fischer treffen auf Freunde aus der Musik. Diesmal plaudern sie zu dritt und teilen Geschichten, die normalerweise hinter der Bühne bleiben. Neugierig geworden? Dann ganz einfach einwählen, Hörer ans Ohr und mitlauschen.
Damit begrüße ich Sie alle. Ich freue mich, dass ihr beide da seid. Adam, am dritten Ende der Leitung ist Christian Ehring.
Ja, es freut mich sehr, Ehring, dass ich ihn kennenlerne oder dass ich ihn
höre. Tatsächlich lernen wir uns, glaube ich, so jetzt hier kennen. Ja, genau.
Ich habe ihn noch persönlich nicht getroffen, aber was nicht ist, kann noch werden.
Ja, ich habe natürlich auch schon viel von ihm gehört, auch schon in jeder Hinsicht.
Ganz meinerseits, ja.
Adam, ich glaube, ich erkläre dir ganz kurz einmal, wie ich Christian Ehring kennengelernt habe, weil das eine ungewöhnliche Situation war. Ich saß nämlich ganz einfach im Komödchen. Christian Ehring war damals der künstlerische Leiter des Komödchens, das ja eine der ganz bedeutenden Institutionen des politischen Kabaretts in Deutschland war und ist. Es fiel auf, dass in diesem Stück, das damals, das hieß Sushi, ein Requiem, Christian Ehring auffällig viel Klavier gespielt hat und ganz am Schluss, jetzt muss ich lügen, war es, glaube ich, der letzte Satz der Mondscheinsonate.
Genau, also kurz angespielt, ja.
Ja, aber es war so, dass man merkte, der kann ein bisschen mehr. Und dann habe ich mit Christian Ehring danach gesprochen und daraus hat sich dann entwickelt eine über Jahre laufende Zusammenarbeit als nicht nur Moderator oder Präsentator einer Konzertreihe, sondern er spielt auch immer wieder da drin und kann also was mit Musik anfangen. Damit ist er natürlich deinem Liebling Heinz Erhardt sehr nahe, der ja auch Komponist war.
Also für den Kabarettisten war er ein sehr, sehr guter Komponist, aber ist die Frage, ob er für einen Komponisten war auch ein sehr guter Kabarettist. Aber das dir ist ganz klar, sie sehr wichtig. Also
und Heinz Erhardt schon immer ein humoristischer Favorit gewesen sozusagen von Ihnen? Also Sie waren schon...
Ja, ich muss sagen, also wie ich jetzt nach Deutschland gekommen bin, ich habe in Österreich angefangen und in der Zeit habe ich auch ganz einfach nur für die Sprache zu lernen, damals hat es noch keine Videos oder sowas gegeben, aber das Fernsehen geguckt und Erhard war sehr oft im Fernsehen und ich habe das durch das halbe Jahr, das war mein zweites halbe Jahr in Österreich und ich habe es genossen, dass ich von Sendung zu Sendung immer mehr von ihm verstanden habe. Das war so eine Art von Erfolgserlebnis und dieses Erfolgserlebnis verbindet mich mit dem Erhard.
Ja, es hat natürlich auch die Nachkriegsbundesrepublik extrem geprägt, diese Art von Humor. Also ich fand auch, das hatte immer so was sehr Verbindendes und man saß mit der ganzen Familie vom Fernseher und hat das gesehen und seine Gedichte auch seine Sketche. Im Nachhinein aufgefallen, dass er durch seine Persönlichkeit auch wahnsinnig viel transportiert hat, wenn man das einfach nur auf den Text reduzieren würde. Also ich meine jetzt nicht die Gedichte, aber zum Teil so.
Ja, so also diese Gedichte sind sehr, sehr gut, sehr gut.
Ja, die sind sehr gut gearbeitet auch einfach und toll auf Pointe und dann aber auch Auftritte von ihm, die einfach durch ihn als Figur funktionieren. Da ist der Text, glaube ich, dann nur 15%, das fand ich sehr beeindruckend. Also wenn das jemand anders machen würde, würde, glaube ich, niemand lachen.
Mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie weit schreibt ein Kabarettist die Texte selbst oder wie weit arbeitet er mit einem Autoren zusammen, weil das ist doch zwei Seiten der gleichen Medaille, würde ich sagen.
Ja, also ich finde es schwierig, wenn man gar nicht selber schreibt. Ich glaube, dass das eigentlich nicht funktioniert. Ich habe immer das Gefühl, wenn man guten Schauspielern einen Text gibt, einen kabarettistischen oder satirischen oder auch nur komödiantischen Text, dann ist das manchmal gut, wenn da sozusagen Funny Bones vorhanden sind, aber es ist auch oft nicht gut, obwohl es hervorragende Schauspieler sind. Also ich finde, das ist oft so, dass auch Autoren, obwohl sie keine guten Schauspieler sind, wiederum ihre Texte ganz gut vortragen können und weil sie natürlich wissen, was da gemeint ist. Also ich finde schon, es gibt da einen sehr engen Zusammenhang. Wenn man sich jetzt alles schreiben ließe, dann glaube ich, kann das nicht so richtig funktionieren. Bei Heinz Erhardt weiß ich gar nicht, ob er alles selber geschrieben hat. Ich habe da gar keine Informationen und ich sage auch Dinge, die nicht von mir sind. Also das ist tatsächlich auch der Fall. Also beim Fernsehen, aber auch in meinem Bühnenprogramm gibt es manchmal auch Texte von meinem Kollegen und Freund Dietmar Jacobs, der auch viel fürs Komödchen schreibt und auch für Extra drei mitschreibt.
Aber das ist eine Arbeit zwischen euch beiden, nicht so ganz klar. Ja, was man nicht empfindet, das kann man gar nicht vortragen, würde ich mir so vorstellen.
Ja, das ist tatsächlich eine Freundschaft und so eine Arbeitsfreundschaft seit über 20 Jahren und dadurch auch so ein Gleichklang, habe ich das Gefühl. Also gerade für die Sendung ist das natürlich schon so, dass nicht alles von mir ist und ich versuche mir das dann mundgerecht zu machen. Das geht schon, aber ich habe immer das Gefühl, man muss eigentlich ursprünglich so daherkommen, um zu wissen, was man will. Und auch, man fängt ja eigentlich damit an, weil man etwas sagen will und nicht, weil man sagt, ich will irgendwie dastehen und brauche jetzt noch einen Inhalt. Also normalerweise kommt man ja doch eher über den Inhalt dann zur Performance.
Wenn man jetzt mal sich das, nennen wir es mal Boulevard- oder Unterhaltungstheater anguckt, wie zum Beispiel in Robbie Heinersdorf hier in Düsseldorf, dann ist es ja ganz typisch, dass diese Stücke mit ganz unterschiedlichen, im Idealfall auch möglichst im Volke bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt werden. Gibt es bei euch zum Beispiel bei Sushi oder Couch oder was auch immer, gäbe es da Sachen, wo du sagen würdest, nee, die kann man komplett an andere Theater oder andere Bühnen verkaufen oder sind die eigentlich schon beim Kabarett immer auf den Leib des jeweiligen geschneidert, egal wer es geschrieben hat?
Es kommt ein bisschen darauf an, was es für Stücke sind. Also ich denke, es gibt schon satirische Theaterstücke, die man auch unterschiedlich inszenieren kann und mit unterschiedlichen Ensembles aufführen kann. Aber was wir im Komödchen spielen, ist genau aufs Komödchen und genau auch auf die Darstellerinnen und Darsteller hingeschrieben. Also dann ist auch klar, dass ich zum Beispiel nicht besonders wandlungsfähig bin und dafür aber die aktuellen Passagen machen kann und die kabarettistischeren Teile. Und es ist klar, dass Maike Kühl am besten singt zum Beispiel und dass man bei Heiko Seidel eben den verrückten Körperkomiker sozusagen hat, der wiederum extrem wandlungsfähig ist und durch kleine Andeutungen eine neue Figur eben bekommt. Also man müsste tatsächlich ähnliche Akteure finden mit ähnlichen Fähigkeiten, dann ginge das, aber ja, es ist wirklich fürs Komödchen auch gewissermaßen für die Räumlichkeit, auch wenn es natürlich Tourneen gibt, aber es ist schon irgendwie auch für diese relativ intime Bühne konzipiert und für die Menschen, die das machen.
Also mich hat das immer ein bisschen fasziniert, weil diese Art von Theater, wo man fast jeden Tag den Text, ich könnte mir so vorstellen, umschreiben muss oder ändern muss, weil es geht um die Assoziationen, die von den Zuschauern, muss man die Zuschauer sehr gut kennen und wissen, worauf sie assoziieren können und auf alle Ereignisse irgendwie eingehen. Wie weit beschäftigt ihr euch damit? Also sicherlich mit Zeitungsnachrichten und worüber die Leute sprechen, das muss man immer können. Da ist es nicht so schwer, wie ich mir das vorstelle.
Ja, es ist eigentlich ein permanentes Arbeiten und Überarbeiten und zum Teil dann so kleinteilig von Abend zu Abend, dass man es gar nicht unbedingt immer merkt. Dann werden mal 2 Minuten geändert und dann merkt man aber im Laufe eines halben Jahres oder eines Jahres, dass das schon ziemlich viel sich geändert hat. Und wir merken es auch zum Beispiel, wenn die Stücke lang liegen, schon über die Sommerpause. Also jetzt gerade ist natürlich sowieso eine besondere Phase. Jetzt gerade bin ich aber auch selber aktiv, gar nicht im Ensemble. Aber das ist natürlich sowieso eine Ausnahmesituation. Aber auch sonst schon mal über 6 Wochen oder so hat sich viel geändert, dass man denkt, da muss man doch nochmal ran und nochmal proben. Ja. Wir haben immer, wenn wir, sagen wir mal, 2-3 Wochen nicht gespielt haben, eine Mini-Durchlaufprobe gemacht vorher und so dann eben um 17 Uhr getroffen, alles nochmal durchgemacht. Ich habe morgens die aktualisierten Texte an die Kollegen geschickt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht immer wahnsinnig viel, aber dabei finde ich tatsächlich wichtig, das ist eben, glaube ich, der Unterschied zum reinen Schauspiel. Es ist auch so eine Spielweise, bei der man authentischer ist, als man noch als Schauspieler ist. Also man ist zwar in der Rolle, aber man ist nicht zu 100% in der Rolle, sondern ich würde sagen zu 85% in der Rolle.
Es gibt also man spielt sich selbst.
Ja, man steht irgendwie ein bisschen daneben und beobachtet nicht nur sich von außen, sondern sagt Dinge auch ironisch, nicht im Sinne von haha, plump, ironisch, ich sage das Gegenteil, sondern es ist nicht ganz so gemeint, aber vielleicht so gemeint. Also sowas meine ich. Das ist halt auch eine Art des Spielens, die irgendwie besonders ist und die vielleicht auch wiederum damit zu tun hat, dass jemand die Texte geschrieben hat oder zumindest sich damit beschäftigt hat, sich zu eigen gemacht hat.
Gibt eigentlich Schauspieler, die beides können? Also sagen wir, die gut schauspielen können, ein bestehendes Stück wie ein Klassiker, aber auch Kabarett machen können? Oder sind das 2 verschiedene Berufe?
Ich Ich weiß, dass mir ganz viele widersprechen und erbost aufschreien, weil sie der Meinung sind, sie sind beides. Ich würde sagen, nein. Definitiv nein. Hervorragende Schauspieler sind zu 99,9% keine hervorragenden Kabarettisten, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht Komiker, möglicherweise ja, aber das ist tatsächlich auch wirklich so eine Spezialbegabung und auch umgekehrt. Mhm. Ich glaube, wenn man jetzt im Wiener Burgtheater sagt, hier alles hervorragende Leute, spielt mal jetzt einen kabarettistischen Text, dann gäbe es sicherlich ein paar, die das können, aber die das, glaube ich, irgendwie von Natur aus können oder sich von frühester Kindheit an auch damit beschäftigt haben. Also ich glaube, das ist auch was, was sehr früh in der eigenen Sozialisierung vielleicht zum Vorschein kommt, dass man Dinge eher versucht, witzig zu sehen oder aus dem Witz heraus irgendwie einen Rettungsanker für das Leben für sich zu finden.
Ich gehe mal davon aus, du warst so jemand, ne?
Ja, ich war so jemand. Ja, ich war aber auch sehr ruhig. Ich habe tatsächlich früher sehr wenig gesprochen und wenn dann mal was kam, dann ab und zu mal pointiert, aber doch auch sehr reduziert, würde ich sagen. Aber ich finde das interessant, was Sie auch erzählen, dass man praktisch über den Humor zur Sprache findet oder auch zur Mentalität eines Landes. Ich spreche keine andere Sprache so gut, würde ich sagen, dass ich das Gefühl habe, das ist meine zweite Muttersprache. Aber würden Sie auch sagen, wenn man den Humor versteht, dann hat man auch das Land richtig verstanden?
Ja, aber das reicht nicht, die Sprache zu können. Da muss man die Mentalität, also sagen wir, Wien hätte ich nicht verstanden, wenn ich Deutsch sagen wie in Hamburg gelernt hätte, glaube ich. Aber ich bin nicht sicher. Also es gab auch noch einen Lieblingsschauspieler, also wirklich absoluten Liebling meiner Studienzeit, den ich auch immer wieder gehört habe, von dem ich auch irgendwas gelernt habe. Das war der Helmut Qualtinger. Ja. Und der war natürlich Schauspieler. Aber er hat den Eindruck vermittelt, dass er improvisiert.
Ja, das ist auch eine große Kunst, ja, das stimmt. Das,
ja.
das was so leicht aussieht, ja. Und es ist auch insofern natürlich keine große Kunst unter Umständen, dass man nicht Millimeter genau immer wieder sagt, es muss so und so sein, aber es muss irgendwie ein Gefühl für Timing da sein, wo es um Millisekunden geht, habe ich das Gefühl. Und auch diese Art des lockeren Parlando, bei dem man denkt, das entsteht jetzt alles in der Situation. Auch das muss wirklich gekonnt sein. Also wenn ich jetzt nochmal eine halbe Stunde drüber nachdenke, vielleicht fallen mir doch auch ein paar andere ein.
Aha.
Da haben Sie schon recht, wo man sagt, ja doch, das ist schon hervorragend. Und es gibt ja auch die Fälle von großartigen Komikern, die dann in ernsten Filmen plötzlich großartige Schauspieler sind. Aber
was ich wirklich ist faszinierend, und danke, dass Sie schon gesagt haben, weil diese Improvisationen, die sind auch wochenlang vorbereitet. Das ist nämlich interessant für uns zu wissen. Und wahrscheinlich ist es so, dass der Qualtinger auch jede Miene vorbereitet hat, aber gewirkt, als würde er improvisieren. Wahrscheinlich ist deshalb gut.
Ja. Ich vermute, dass es auch da wieder Ähnlichkeiten gibt mit der Musik. Also gute Musiker, die einfach schnell ein Stück raushören und nachspielen können, die müssen ja auch nicht jede Note auswendig lernen, sondern die erkennen sofort das musikalische Prinzip, was dahinter steckt, und setzen es um. Und da muss man natürlich in dem Sinne nicht Wort für Wort auch irgendwas lernen. Ich glaube, so geht es auch anderen. Ne? Also das ist wahrscheinlich eine Frage der Übung. Auch beim Jazz ist es ja natürlich eine Improvisation, aber es entsteht nicht alles aus dem Nichts, sondern es sind Muster und Strukturen, die man vorher im Kopf hat. Und ich denke, so ist es bei der Improvisation auch.
Aber es gibt ja unter den, nennen wir es mal, Kabarettisten, Komikern, das ist jetzt ein bisschen böser Verschnitt, aber eigentlich nur deshalb, weil man ihn wirklich nicht richtig zuordnen kann, jemanden, der dann wiederum mit dem Jazz genauso glaubwürdig umgeht oder genauso komisch fast, das ist Helge Schneider, bei dem ich es interessant finde, dass er sich ja selber, ich glaube schon, fast eher als Musiker in erster Linie sieht, mit einer ganz, ganz großen Begabung eben Jazz spielt. Ich glaube auch wirklich einer großen improvisatorischen Begabung. Also da gehen ja Leute ins Konzert, die dann sagen, also ich war da in einem Konzert von Helge Schneider, der hat aber keinen einzigen Witz erzählt. Und ich stelle mir das immer ganz schrecklich vor, wenn es eine Erwartungshaltung gibt, die auf der zweiten Ebene meines Berufes erwartet wird oder auf der anderen Seite meines Berufes. Ich will das aber in dem Moment gar nicht. Ich stelle mir vor, Christian Ehring spielt bei einer Beerdigung Orgel und die Leute warten immer darauf, dass es lustig wird.
Das ist tatsächlich schwierig, ja. Ich glaube, Helge Schneider hält alles aus und ist in der Lage, das auszuhalten, weil er wirklich ja, ich glaube, man kann sagen, jahrzehntelang unterwegs war mit seinen Programmen, mit seinen Bühnenprogrammen, bis genug Leute das verstanden hatten, was daran überhaupt komisch ist. Und
ist das auch etwas, hast du das Gefühl, dass Leute in deiner Gegenwart besonders witzig sein wollen, Christian?
Das ist tatsächlich so. Und das ist manchmal ganz skurril, weil ich zwar wirklich immer auch Spaß an Humor habe, aber ich bin grundsätzlich eher ein ernster ernster Mensch. Also wenn ich jetzt beim Arzt bin oder beim Einkaufen oder in der Krabbelgruppe mit meinen Kindern, dann muss ich nicht unbedingt weiter Gags machen. Und deshalb irritiert mich das manchmal, wenn Menschen gegenüberstehen und dann mich entweder erwartungsvoll anschauen und sichtlich enttäuscht sind, dass ich gar nicht so lustig bin, wie sie geglaubt haben, oder eben auch selber versuchen, da zu punkten. Das ist auch irgendwie sehr schön und es ist ja auch lustig und auch gar nicht unfreiwillig lustig, aber es ist jetzt auch gar nicht notwendig. Also ich kann auch mal ernst sein und bin auch durchaus ganz gerne mal ernst.
Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass Komiker im Privatleben ihr Ernst und sogar teilweise verbittert sind. Also man hat das über den Chaplin auch geschrieben, aber ich habe jetzt vor einem halben Jahr, das war, wo wir die Produktion an der Scala mit dem Woody Allen zusammen gemacht haben, also das war wirklich, hat sich sehr zurückgezogen und hat überhaupt nicht so gewesen wie in dem Film.
Aber der ist doch in den Filmen eigentlich auch nicht lustig.
Ja, also zum Spaßen war gar nicht aufgegeben. Gut, er ist kein gutes Beispiel, das ist ein anderer Typ. Aber man sagt, es gibt mehrere. Also das würde ich auch fragen, ob das so ist.
Es gibt zwei Typen. Ich weiß nicht, ob es das in anderen künstlerischen Sparten auch so gibt. Aber es gibt diejenigen, die nach dem Auftritt beim Bier weiter Programm machen, Cora Publico. Teilweise so, dass ich sage, Mensch, das ist noch lustiger, warum hast du das nicht eben auf der Bühne erzählt?
Ja.
Und es gibt andere, wozu ich mich auch zählen würde, die eher ruhig sind und ich finde auch, man muss halt manchmal zuhören in dem Beruf. Also auch das ist ja wichtig, dass man einfach anderen zuhört und nicht nur redet. Also ich finde auch, das ist Teil des Jobs.
Das ist ganz klar, wenn man arbeitet für die Menschen, man muss wissen, wie die Menschen reagieren werden. Das ist auch schwierig. Das ist für Politiker und Komiker wahrscheinlich die gleiche Aufgabe.
Ja, ich denke auch, ja.
Also das Zuhören kann ich verstehen. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, ist das, und das weiß Adam jetzt wahrscheinlich gar nicht, dass zumindest zwischendurch aufhören, denn Christian Ehring ist ja jetzt mitten in seinem oder fast schon am Ende seines Sabbaticals. Das heißt, er ist 12 Monate ausgestiegen aus der Bühnenarbeit. Christian, was war das für ein Erlebnis? Wie ist es, ein Jahr nicht auf der Bühne zu stehen?
Das hat mir sehr gefehlt. Das habe ich auch vor allem nicht vermutet, wie sehr mir das körperlich fehlt. Also ich hatte wirklich Phasen, wo ich fast jeden Abend auf der Bühne gestanden habe. Und das führt natürlich auch zu einem Biorhythmus und zu einer Adrenalinausschüttung am Ende des Tages, die offenbar bei mir auch was in der Hirnchemie verändert hat. Also ich war wirklich abends, ja, ich war da nicht. Also im Positiven, das hat mir total gefehlt. Ich war richtig auf Entzug und war abends um 19 Uhr unfassbar müde und fragte mich, wo kommt das denn jetzt bitte her? Aber ich glaube, das ist einfach, dass mir das wirklich gefehlt hat und auch stimmungsmäßig. Also es ist tatsächlich auch von Vorteil, eine Phase am Tag zu haben, wo man sagt, diese 2-3 Stunden sind jetzt extrem fokussiert und egal wie es hier geht, muss es dir da gut gehen. Also mir tut das irgendwie gut. Das ist wie so ein Exoskelett für eine Zeit, das einen aufrecht hält. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass mir das so schwer fallen würde. Insofern habe ich ein bisschen Bammel davor, dass es wieder weitergeht und so dieses Gefühl, kann ich das überhaupt noch und schaffe ich das konditionell? Bin ich überhaupt noch so lustig? Wird das alles? Aber ich freue mich natürlich auch wahnsinnig drauf. Also wenn es denn irgendwann wieder unter halbwegs normalen Bedingungen geht.
Dann sind wir jetzt bei Adam, der ja die Situation sozusagen im Kleinen erlebt hat. Ich hatte immer schon unterstellt, dass Dirigenten doch irgendwann auch einen erheblichen Muskulaturverlust erleiden müssen, wenn sie nicht dirigieren, weil die Muskulatur, die dabei beschäftigt wird, ist ja eine ganz untypische, die sonst, glaube ich, nur die Frauen im Hofbräuhaus betätigen, wenn die irgendwie 8 Bierseidel gleichzeitig tragen, weil sie die Arme so gestreckt nach vorne halten. Aber Adam, du hast jetzt gerade bist mitten in den Proben des ersten Konzerts seit der Schließung. Merkst du was? Hat es dir gefehlt oder ist es einfach eine Routine, die du...
Also was heißt gefehlt? Also bei mir war das so der Unterschied, dass ich dieses Sabbatical nicht gewollt habe und es dann ganz plötzlich über mich reingekommen. Deshalb war ich natürlich auch sehr durcheinander am Anfang. Später habe ich, muss ich sagen, einiges entdeckt, wie schön ein ganz anderes Leben sein kann. Und ich hoffe, dass ich diese 2 Monate dazu benutzt habe, ein bisschen mich auszuruhen. Es war also überhaupt kein Unterschied vorher. Also was die Bewegungen, ich habe dich nicht so genau gehört, weil die Leitung war nicht so klar, ob die Bewegungen gefehlt haben oder ob ich müde bin, weil ich glaube, das sage ich immer wieder, also die Bewegungen sind nicht so vorgeschrieben. Und dadurch, ich merke auch gar nicht, was ich mache. Es ist natürlich technisch, ich muss dir sagen, also diese Aufgabe ist eine besondere Herausforderung, weil ich muss ganz andere Bewegungen machen, weil ich anderswo stehe und ich habe keinen Blickkontakt, es ist schwierig, Blickkontakt zu haben mit allen Musikern. Also ich muss anders mich bewegen, aber also müde bin ich nicht.
Also dann vielleicht nur zur Erklärung fürs Publikum ganz kurz und für Christian. Es ist eine Produktion, die sozusagen 360 Grad aufgestellt ist. Das hat ein bisschen was mit der Corona-Situation zu tun, weil wir weit auseinander stehen müssen. Und gleichzeitig haben wir einen schönen runden Saal und eine Kuppel darüber, sodass wir dann mit einer 360-Grad-Kamera das Ganze aufnehmen. Aber da ist dann der Dirigent tatsächlich mittendrin und kann nicht jeden Musiker auf einmal sehen. Das ist die Herausforderung, aber funktioniert, glaube ich, ganz gut.
Es ist eine neue Herausforderung. Ich habe neue Herausforderungen immer gern. Wann soll ich keine neue Herausforderungen haben, wenn nicht jetzt?
Aber es ist wahrscheinlich auch der Kontakt zwischen den Musikern erschwert, oder? Nicht nur direkt zum Klangkörperorchester, sondern auch untereinander.
Ja, ganz anders. Ja, es ist schwieriger. Wir müssen uns darauf einstellen. Wir experimentieren auch ein bisschen. Aber es kommt ein anderer Klang raus. Und das ist eine Erfahrung, die man für die Zukunft behalten muss. Es ist auseinandergezogen und man hört weniger chorisch. Aber also wenn ich habe andere Assoziationen, also wie solche Sphärenklänge, wo man einzelne Engelstimmen aus unterschiedlichen Richtungen hört, so stelle ich mir das vor.
Aber es ist nicht so, dass Sie die ganze Zeit denken, ach, das ist aber traurig, ach, das ist doch nicht das Wahre, so kann man doch nicht arbeiten.
Nein, also das ist jetzt eine neue Situation, man muss sich oft auf neue Situationen im Leben einstellen und warum soll ich mich jetzt beklagen? Und ich versuche, das Neue zu entdecken.
Also Adam Fischer ist definitiv der Mann für große Schlussworte bei Gesprächen.
Wann spielt das Gummötchen weiter?
Das ist überhaupt noch nicht klar. Das Gummötchen ist ja tatsächlich ein kleines Theater mit 200 Plätzen. Man sitzt sehr eng und wie da unter den Hygienevorschriften jetzt wieder gespielt werden kann, das ist im Moment noch völlig ungewiss. Oder ob es da dann doch neue Formate gibt, andere Spielorte, das wird im Moment noch ein bisschen austariert. Da hat natürlich die Tonhalle den Vorteil, dass sie einfach so groß ist und sagen kann, wir machen das eben dann. Mit wie vielen Plätzen? Gibt es da eine einheitliche Größe?
Ja, also es gibt diese Viertelbesetzung, ist glaube ich ab jetzt sofort erlaubt und alles, was mehr ist, muss dann ausgerechnet werden, wie weit die Plätze voneinander entfernt sind. Und ich hoffe, dass möglichst bald auch ausgerechnet wird, wie sich das Publikum verhält, weil ich glaube, dass wir eine relativ geringe Schnittmenge mit dem Publikum von Wacken haben und damit dann auch das Publikumsverhalten ein anderes ist. Das ist halt schon sehr stark nach vorne ausgerichtet und die Zungen bleiben meistens im eigenen Mund. Und deshalb denke ich, dass da irgendwann auch verstanden wird.
Ja, wird schon gehen. Das sieht im Komödchen natürlich schon wieder ganz anders aus.
Ja, so, alles Gute und viel Erfolg und ich komme vorbei, wenn einmal das Komödchen wieder spielt.
Großartig, ich freue mich auch.
Ja, auf Wiedersehen, alles Gute, alles Gute.